Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir Jonas Tietgen, mir gegenüber der wunderbare, wie immer auch dabei seiende Yannick Schubert. Moin.
Moin, hallo.
Und wir haben endlich mal wieder eine Gastfolge und wir haben uns riesig darauf gefreut. Wir haben schon länger angeteasert in den letzten Folgen, nämlich der wunderbare Malte ist da. Moin, Malte.
Moin, freut mich hier zu sein.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Uns freut es riesig. Wir sind sehr gespannt, mega, auch für uns zwei, nicht nur für die Zuhörer. Wir sind ja immer selber auch im Prinzip Konsumenten unserer eigenen Gastfolgen, weil wir selber auch immer sehr viel daraus mitnehmen können. Aber Yannick, du darfst einmal kurz den Malte vorstellen, dass wirklich auch jeder weiß, worum es geht.
Mach's wie immer, ja. Ich stelle immer ja meistens die Gäste vor. Malte, ja, wir freuen uns super arg, dass du hier bist. Wir haben es endlich mal geschafft. Du warst, ich habe es in der Vorbesprechung gesagt, schon ein Gast, den wir schon länger irgendwie im Hinterkopf hatten und freuen uns, dass es jetzt endlich geklappt hat. Ich erzähle noch mal kurz ein paar Worte zu dir. Vielleicht kennt nicht jeder Zuhörer dich. Genau, also Malte, du warst knapp zehn Jahre bei Searchmetrics und Idealo. Damals, glaube ich, Head of SEO bei Searchmetrics zum Schluss, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, und VP Search bei Idealo dann in der Geschäftsleitung drin. War das richtig so?
So ähnlich. Also am Ende war ich VP Product bei Searchmetrics. Okay. Ich war da nie so offiziell Head of SEO. Ich habe Produktmarketing am Anfang gemacht, später Produkt und dann das Produktmanagement übernommen.
Nice. Und bei Idealo warst du so in einer etwas klassischeren SEO-Rolle dann wahrscheinlich wieder, so VP Search in der Geschäftsleitung. SEO stand noch bei dir jetzt auf dem LinkedIn-Profil dabei. Hast dann praktisch den ganzen Search-Bereich, SEO-Bereich verwaltet.
Genau, also angefangen als Head of SEO, wobei SEO bei Idealo eine sehr, sehr besondere Rolle hat, weil das ganze Unternehmen, Geschäftsmodell da so ein bisschen drauf basiert. Yeah. Und ja, dann irgendwann diese VP-Rolle gekommen und Teil der Geschäftsleitung gewesen, also eins unter Geschäftsführung.
Cool. Ja, und dann kam der krasse Switch, nämlich zu Peak AI Anfang des Jahres, glaube ich, war es im April, Mai sowas. Und da bist du jetzt CPO/CMO, also praktisch verwaltest die ganze Marketing rund um Peak AI, oder was machst du da jetzt konkret?
Ja, also angefangen habe ich tatsächlich als CMO, wollte Marketing aufbauen. Es hat so 2 Wochen oder so gehalten, bis ich dann gebeten wurde, mach doch mal Produkt. Nice. Aktuell mache ich würde sagen, 90% meiner Zeit Produktmanagement. Und 10% meiner Zeit Sachen wie das hier. Mit krass. Marketingstrategie und operativen Marketingthemen habe ich gerade überhaupt keine Zeit für. Da kümmert sich unser Marketingteam ohne mich drum.
Cool, spannend.
Ich würde hier mal eben noch reinwerfen, wir haben nämlich eine wichtige Sache vergessen, nämlich deinen Nachnamen.
Landwehr.
Genau, ist nämlich bei uns ist so, ja, Malte ist halt, ne, ist ja, halt der Malte, den kennt man ja.
Ist der Malte und der Malte ist bei Peak und jetzt alle so, welcher Malte bei was für ein Peak? Also, wir reden hier mit Malte Landwehr, kannst du auch auf LinkedIn finden und folg ihm, ist immer sehr interessant, was da auch gepostet wird von ihm und was er so kommentiert.
Definitiv. Wir verlinken alles in den Shownotes, ne, da an der Stelle schon mal vorweg.
Genau, wie üblich. Und wichtig auch Peak AI. Willst du uns mal so einen Rundumschlag kurz geben, was das Tool genau ist, bevor ich das jetzt hier ganz amateurhaft versuche, irgendwie zusammenzufassen?
Ja, klar. Peak AI ist ein AI Search Visibility Tool, also eine Softwarelösung, die dir zeigt, wie sichtbar deine Marke in LLM-basierten Such- und Antwortsystemen ist, also sowas wie ein ChatGPT, Perplexity, AI Overviews, Google AI Mode etc. Und dort einmal sich die Markennennung anguckt und aber auch die Quellen und dir dann so schöne Reports generiert wie hier sind Quellen, wo deine Wettbewerber erwähnt werden, aber du nicht und die häufig von LLMs zitiert werden, was bedeuten könnte, dass du vielleicht auch in dieser Quelle genannt werden willst. Mhm. Und genau, da bauen wir gerade noch einiges an Funktionalität drumherum und sind fleißig am Features shippen.
Ja, cool. Wir haben ja in den letzten Folgen auch immer mal drüber gesprochen, dass man und wie man Erfolge in LLMs tracken kann und sollte, weil das ja nochmal eine ganz andere Geschichte ist als so dieses Keyword-basierte oder auch themenbasierte Tracking, das wir bisher im SEO hatten. Da werden wir auch nachher nochmal ein bisschen mehr dich ausquetschen, wie man das sinnvoll und effizient umsetzen kann. Aber wir würden gerne zum Einstieg mal ein bisschen drüber sprechen, was für dich in der ganzen Entwicklung, die wir aktuell so haben, so die Top 2-3 Maßnahmen sind, mit denen du meinst, dass man den größten Effekt haben kann und am besten Performance erreichen kann in LLMs und in KI-Suchen. Gibt es da irgendwas, was dir direkt in den Kopf kommt, abgesehen von den klassischen, sagen wir mal, SEO-Maßnahmen?
Also tatsächlich hätte ich gesagt, Maßnahme 1 ist einfach gutes SEO machen. Das, okay, das ist schon mal eine Grundlage und hilft relativ viel. Und dann, wenn man gutes SEO macht, dann hat man einen guten Grundstein gelegt.
Ja.
Gibt auch ein paar Dinge, die sind anders. Zum Beispiel muss man sich viel mehr Gedanken machen, gerade bei einer kleinen Marke oder Personenmarke, dass diese konsistent im Internet dargestellt wird. Also so ein konkretes Beispiel wäre, wenn ich jetzt SEO-Freelancer für Anwälte bin, dann sollte ich das in jeder Pressemitteilung, die ich rausgebe, im Footer haben. Das sollte auf meiner Website stehen, auf meinem LinkedIn-Profil, auf meinem X-Profil, in meinem Google Maps-Eintrag, meinem Yelp-Eintrag und dann nicht manchmal irgendwie Dienstleister für juristisches SEO und manchmal Experte für Anwaltssichtbarkeit in der organischen Suche, sondern sich eine konkrete Formulierung überlegen und einfach dafür sorgen, dass die konsistent 10, 20 Mal im Internet steht. Das kann teilweise schon alleine, das kann schon dazu führen, dass ein LLM nicht mehr sagt, wer ist, keine Ahnung, Hans-Peter Gustav, so kenne ich nicht, vielleicht meinst du diesen Fußballer in der dritten Liga, sondern, ah ja, das ist dieser Freelancer für Anwalts-SEO. Und also diese Konsistenz, das ist, würde ich sagen, so das erste.
Ja, das sind diese Menschen, über die wir so oft gesprochen haben. Und auch, Yannick, du hast die in den letzten Folgen immer wieder erwähnt, dass die jetzt so ein Ding sind. Und wir hatten, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge darüber gesprochen, dass ja früher waren so Backlinks der heiße Scheiß. Und jetzt ist es im Prinzip das Gleiche, nur braucht man den Link nicht mehr so ganz unbedingt, wenn man jetzt den Fokus auf LLMs legt. Wobei wir ja auch sagen, dass wir trotzdem noch die Backlinks brauchen, weil wir ja immer noch nicht nur für LLMs optimieren sollten, sondern wir dürfen nicht vergessen, dass immer noch Google existiert. Auch wenn jetzt alle schreien, ah, der AI-Mode kommt nach Deutschland. Es gibt trotzdem immer noch blaue Links, auf die man klicken kann. Und wie Malte ja auch gerade gesagt hat, Punkt 1 für ihn ist ja auch, die klassischen SEO-Maßnahmen erstmal ordentlich und Basics erstmal ordentlich durchzuziehen. Also wir fangen jetzt ja nicht an, SEO aus dem Fenster zu werfen und machen jetzt Geo, wie jetzt alle cool sagen, die coolen Kids. Sondern wir machen ja eigentlich SEO wie immer, aber wir erweitern das oder legen halt einen anderen Fokus, oder?
Genau, so kann man das sehen. Bei dieser SEO-Geo-Debatte habe ich gar nicht so eine starke Meinung, weil die Maßnahmen sind sich zwar sehr, sehr ähnlich, aber aus Sicht von großen Unternehmen ist es halt schon ein sehr anderer Kanal, der vielleicht auch teilweise anderer Teamverantwortung liegt. Weil SEO hat mehr Klicks gebracht. Die konnte ich super easy attribuieren. Ja. Das steht halt im HTTP-Referrer drin, ist total easy. Und was dann aus diesen Klicks passiert, das ist vielleicht Aufgabe von einem Conversion-Optimierungsdienstleister, von meinem Produktmanager, wem auch immer. Aber im Geo ist es ja so, dass oft der Chat, also erstmal ist die ganze User-Journey potenziell im Chat. Also ich fange irgendwie an mit, ich will mir ein Fahrrad kaufen, stell dann Rückfragen, krieg Empfehlungen und lerne, okay, eigentlich brauche ich ein Gravelbike und eigentlich brauche ich es von dieser Marke und in dieser Rahmengröße und mit diesem Spezialsattel. Mhm. Und dann gehe ich ja erst los und kauf's. Ich meine, da ändert sich ja auch gerade ein bisschen was, dass man vielleicht dann auch direkt in ChatGPT kauft. Aber bisher war dann ja so, dass die Journey eigentlich losgeht, man das woanders macht. Und da gibt's aber oft, gerade wenn man aus jetzt konkret E-Commerce rausgeht, gar keinen Link. Also wenn ihr ChatGPT fragt, was ist der beste Preisvergleich, dann sagt er vielleicht Idealo oder mit großer Wahrscheinlichkeit wird es Idealo antworten, aber es ist gar kein Link, auf den ihr klicken könnt. Das heißt, man hat diese einfache Attribuierung gar nicht, wie man sie im SEO hatte. Und deswegen glaube ich auch, dass gerade für größere Konzerne diese Empfehlung von LLMs vielleicht tatsächlich eher wie so ein Word of Mouth getrackt werden soll. Also wenn mich jetzt 10 Leute empfehlen, also wenn ich jetzt eine Marke bin und ganz viele Menschen empfehlen mich, das merke ich ja an besserer Conversion Rate, mehr Brand Traffic und so weiter. Aber das kann ich eben nicht so geil tracken wie einen Klick in meinem Web Analytics.
Ja, ja.
Und ich glaube, das wird für viele Unternehmen so einiges ändern. Das ist dem SEO-Freelancer egal, der seine eigene Website baut, der hat schon immer alles selber gemacht. Und ob sich da jetzt irgendwas in den Chat verlädt oder nicht, macht keinen großen Unterschied. Aber so für größere Konzerne macht das, glaube ich, schon Unterschiede. Und ich habe schon einige Leute getroffen, die sagen immer, der Head of Geo ist eigentlich der CMO, weil es spielt eben auch in digitale PR rein, es spielt in Social Media rein. Auch hier wieder, ein kleiner Freelancer macht das alles selber oder im kleinen Unternehmen macht das eine Person Marketing-Team, aber in einem Konzern sitzen da vielleicht erstmal zwei Ebenen Mittelmanagement dazwischen, bevor der Head of SEO überhaupt mit dem Social Media Team sprechen kann, hier bitte die Formulierung im Facebook-Profil anzupassen. Das heißt, so gerade für größere Unternehmen ändert sich da, glaube ich, schon sehr viel, wie sie darüber denken müssen, diesen Marketingkanal zu steuern und zu messen.
Ich höre da so ein bisschen heraus, dass es eigentlich auch ziemlich sinnvoll ist, dass sich die Abteilungen wieder viel mehr miteinander austauschen und vielleicht auch so Kampagnen zusammen irgendwie sich hinsetzen, eine Kampagne zusammen ausarbeiten. Man kennt es vielleicht schon von guten Teams, die das so geben, oder von coolen Startups, die das so versucht haben, in die Kultur schon direkt einzuweben, dass man sagt, okay, das Social Media Team setzt sich zum Beispiel mit dem Website Team zusammen, ne? E-Commerce Manager sind alle mit drin beispielsweise und versuchen zusammen zu überlegen, welche Kampagnen kann man denn wie streuen, ne? Über Newsletter in Kombination mit Social Media. Dann machen wir aber wiederum eine geile Landingpage darauf auf der Website, wo man das verknüpfen kann, oder dementsprechend der Ratgeber wird dann dazu genommen, irgendwie nochmal um Reels daraus zu generieren, um vielleicht ein Newsletter nochmal daraus von dem Thema zu erstellen. Das höre ich so ein bisschen raus, weil du sagst, ne, dann muss dann praktisch der CMO mit dem Social Media Team, die passen die Beschreibung in Facebook an, heißt ja aber auch, vielleicht müssen wir die Positionierung nochmal ein bisschen schärfen auf der Website. Würdest du sagen, ja, also man sollte da in Zukunft definitiv wieder stärker zusammenarbeiten, oder hat es damit gar nicht viel zu tun?
Ja, würde ich unterstützen. Also es gibt viele Maßnahmen, die in verschiedenen Marketingteams umgesetzt werden müssen, wo wahrscheinlich in Zukunft das SEO-Team der Ideengeber ist. Mhm. Und das müssen große Konzerne, große Unternehmen irgendwie rausfinden, wie sie das gut machen, wenn sie maximale Sichtbarkeit in LLMs haben wollen.
Lass uns mal eben, sorry Yannick, wenn ich dir reingrätsche, ich sehe, du wolltest was sagen, aber bevor wir uns weiter zu diesen ganzen Themen austauschen, wir hatten jetzt ja kurz gesagt, wir fangen an noch mit 3 Maßnahmen. Ich wollte jetzt einfach mal fragen, du hattest jetzt 2 Maßnahmen genannt, ne? Erste waren so SEO-Basics erstmal ordentlich umsetzen, zweites Thema waren jetzt, ich nenne sie einfach mal Mentions und einheitliche Nennung der Marke, der Entität, wie man ja so schön sagt. Gibt es noch was Drittes, was du mit reinwerfen würdest?
Ja, das Dritte ist, einfach mal 10 relevante Prompts in die LLMs packen, von denen man denkt, dass die eigene Zielgruppe sie benutzt. Das wird ChatGPT sein in den meisten Fällen. Und schauen, was sind die Quellen, die dort genutzt werden. Und wenn man dann für irgendwie 10 Prompts sieht, es wird immer von Bild.de zitiert oder es wird immer von TikTok zitiert oder von Reddit oder von LinkedIn, dann kann man da oft sehr viel draus ableiten. Also wenn es eben immer wieder die gleichen großen Nachrichten-Websites sind, dann muss ich eben mit digitaler PR oder mit einem Advertorial da rein. Wenn es Social-Media-Seiten sind, dann muss ich da entweder mit einer eigenen Präsenz sein oder mit Influencern zusammenarbeiten oder mit Creatern. Und wenn ich sehe, dass meine Wettbewerber ständig als Quelle herangezogen werden, dann sollte ich mir anschauen, welche Content-Stücke haben die denn erstellt, die so als Quelle genommen werden. Und sollte überlegen, kann ich auch ein qualitativ hochwertiges Contentstück zu einem gleichen oder ähnlichen Thema erstellen? Und das wären so meine 3 Tipps. Und wenn ich noch einen bisschen spammigen Tipp geben darf, den ich aber ganz bewusst nicht jedem einfach so ans Herz legen würde, aber der aktuell leider extrem gut funktioniert. Wenn ich SEO bin, dann kann ich auf maltelandwehr.de mit dem Autoren Malte Landwehr einen Artikel erstellen, der heißt irgendwie die 10 besten SEOs Deutschland. Da mache ich dann eine Liste und auf Platz 1 setze ich mich selber. Und ich mache das jetzt nicht, ich finde das ein bisschen cringe, aber es gibt eine ganze Reihe von SEOs, auch eine ganze Reihe von B2B-SaaS-Firmen, die das machen. Teilweise haben die 50 solcher Listicles bei sich im Blog, also ne, bestes CRM für Zahnärzte, bestes Zahnarzt-CRM, die 15 besten CRMs für Zahnarztpraxen, die 25 besten CRMs für Zahnärzte in Hamburg und so weiter und so fort. Und diese Dinger werden wirklich als Quellen herangezogen, gerade von Perplexity und den AI-Overviews. Da gibt es auch ein schönes Experiment von Lily Ray, die dann so geschrieben hat, welcher SEO kann am besten jonglieren, welcher SEO kann am besten, keine Ahnung, im Restaurant Essen bestellen, so ein paar absurde Sachen. Und gerade AI-Overviews und Perplexity fressen das ziemlich stumpf. Ich glaube nicht, dass das ewig funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass man das als Marktführer machen sollte, weil man mit solchen Listicles ja auch dem Wettbewerb Sichtbarkeit gibt. Aber wenn ihr mal so sucht nach beste SEO-Agentur, gerade auf Englisch, what's the best SEO-Agency, da werdet ihr eine ganze Reihe von SEO-Agenturen finden, von denen man meist noch nie irgendetwas gehört hat, die aber sehr gut darin, sehr derartige Listicles bei sich im Blog zu publizieren. Mhm. Und also wer so ein bisschen spammig unterwegs ist, bisschen kurzfristig denkt, kurzfristig Sichtbarkeit mitnehmen will, einfach Content im eigenen Blog publiziert, kann auch AI geschrieben sein. Also viele unserer Wettbewerber machen das. Und ich weiß, dass es AI geschrieben ist, weil die sich immer Features ausdenken, die bei uns angeblich besonders gut oder schlecht sind, die wir aber gar nicht haben.
Stark.
Also, ja. Und dann schreiben, sobald dann ein so ein Artikel online ist und der nächste schreibt so einen Artikel mit AI, zitiert er da natürlich wieder her und so werden immer mehr Features hinzugedichtet. Und der extremste Fall, ein Wettbewerber von uns, die haben das auch gemacht und die haben dann eine Liste gemacht mit nur einem Eintrag, Nummer 1, das sind sie selbst.
Oh Mann.
Also ich meine, da sind wir mal wieder an so einem Punkt, wo, Yannick, wir ja auch schon in früheren Folgen öfter mal drüber geredet haben, es gibt einfach Maßnahmen und es gab auch im SEO Maßnahmen, die finden wir beide nicht gut, die fanden wir teilweise nicht ethisch, die fanden wir teilweise spammy, so wie du es ja auch gerade sagst, Malte, aber am Ende gibt es halt diese Maßnahmen, die dann eklig sind, aber sie funktionieren und wenn sie funktionieren, bringen sie der Firma Geld. Und wenn es Geld bringt, ist es vielleicht ein Ding, worüber man nachdenken sollte oder könnte. Ne? Aber wie du schon sagst,
ja.
Es ist wahrscheinlich eher ein kurzfristiges Denken, ne? Weil man dann ja auch gerne mal einen auf den Deckel kriegt als Website und als Marke, wenn sowas dann irgendwann in Anführungszeichen auffliegt. Ich meine, bewusst ist es wahrscheinlich auch jetzt schon den Leuten im Hintergrund, aber man muss halt dann so ein LLM erstmal dazu bringen, das zu verstehen, wie man das dann anders ausgibt und anders interpretiert.
Die Frage ist gerade im SaaS-Bereich, ne? Also ich meine, da hat man ja auch, man ist ein Buying Center im Endeffekt, ne? Ein Unternehmen braucht eine Software und da ist jetzt nicht nur eine Person, die sagt, ja, das kaufen wir jetzt, das holen wir jetzt und das mache ich jetzt einfach so, sondern dann geht's noch in das Team, dann geht's noch zu dem Teamleiter und da in die Geschäftsführung. Und ich frage mich halt aus Branding, Marketing-Sicht, ne, du jetzt, Malte, als CMO, würdest wahrscheinlich eher sagen, nee, machen wir eher nicht, weil aus Branding-Sicht ist halt die Frage, wie gut es auch ankommt. Oder sagst du, also Malte als CMO würde das jetzt nicht empfehlen?
Also bei einer dauerhaften, seriösen Marke würde ich es mit sehr viel Vorsicht zumindest genießen. Mhm. Also in unserem Blog wirst du solche Artikel nicht finden. Das wäre mir ehrlich gesagt peinlich und unangenehm. Mhm. Aber wenn man jetzt der 15-größte Player im Markt ist und sich halt überlegen muss, entlasse ich nächstes Jahr 10 Leute oder lassen wir uns aufkaufen, ja, natürlich kann man das dann machen. Also wenn man eh keine Markenbekanntheit hat, kann man auch keine Markenbekanntheit kaputt machen, ne?
Mir fällt da gerade auch so eins, kommt vielleicht auch so ein bisschen teilweise mal auf die Branche an. Also ich habe jetzt gerade überlegt, so, ich denke dann immer gleich an meine Marke, WP Ninjas. Und in der WordPress-Community ist ja so eine Community, ne? Da ist es auch nochmal ein bisschen was anderes, glaube ich, wenn man dann einen Beitrag macht über irgendwie 10 super Plattformen, wo du WordPress lernen kannst. Und dann wirft man sich da jetzt vielleicht nicht unbedingt auf eins mit rein, aber auch noch selber mit rein. Fände ich jetzt gar nicht so krass wie jetzt bei zum Beispiel eurer Branche, Malte. Weil es natürlich in diesem WordPress Open Source Community-Gedanken, sich gegenseitig auch zu verlinken, ist auch jetzt nicht eine Sache irgendwie, ich verlinke meinen Mitbewerber oder sowas, sondern es ist mehr so dieser Community-Gedanke. Ich glaube, da kommt es nochmal ein bisschen anders rüber.
Ja, wobei, wenn du dich nicht selber auf Platz 1 der Liste packst, ist es halt für den Effekt in den LLM-basierten Suchmaschinen
stimmt,
nicht das Beste.
Ja, dann weiß ich ja, was ich nachher mache.
Wir haben jetzt bei den Maßnahmen schon ein bisschen in die, also der letzte Punkt jedenfalls geht ja schon ein bisschen in die Richtung, da hattest gesagt, ich muss mir halt überlegen, ne, welche Prompts, welche Anfragen meine Kunden sich eventuell stellen, ne, um dann auch zu meiner Marke zu gelangen oder damit wir auch da überhaupt genannt werden können. Wenn wir jetzt mal allgemein sprechen, so welche Prompts, welche Art von Prompts machen denn für dich im ersten Schritt am meisten Sinn, um so mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie bin ich denn sichtbar mit meiner Marke und bin ich überhaupt sichtbar mit unserer Marke oder mit unserem Unternehmen? Was sind denn da so deine Tipps Richtung Prompts?
Ja, also das ist immer ein bisschen individuell zu sehen. Wenn man eine größere Website hat, kann man mal in der Google Search Konsole suchen, so nach Fragen-Keywords und längeren Keywords. Aber wichtig, nichts aus den letzten Monaten, weil da laufen ja schon die ganzen Prompts der anderen Leute in Google rein. Aber wenn ihr so typische Fragen-Keywords habt von vor 2 Jahren, das sind sicherlich zumindest von der Intention her Dinge, die auch Menschen als Prompt potenziell nutzen. Dann, wenn man ein größeres Unternehmen ist, vielleicht so ein B2B-Sales hat, sich einfach mal Aufzeichnung von Gesprächen mit Prospects und Kunden angucken, auch vom Kundensupport, was kommen da für Fragen an. Und dann muss man sich natürlich überlegen, was will man eigentlich erreichen? Also möchte man für generische Prompts wie welches Handy soll ich mir kaufen, gefunden werden, dann muss man sowas tracken. möchte man vielleicht erstmal wissen, wie nimmt eigentlich ChatGPT oder Perplexity meine Marke wahr? Dann kann man sich auch überlegen, jeden Tag sowas zu tracken wie erzähl mir was über WordPress Ninja oder nenn mir 10 Attribute von Zencastr. Und sich einfach dann zu schauen, ändert sich das im Laufe der Zeit? Gerade wenn LLMs vielleicht ein Attribut über meine Marke immer wieder kommunizieren, das gar nicht mehr wahr ist. Zum Beispiel, weil ich einen Geschäftsbereich geschlossen habe, Fokus geändert habe, statt Enterprise Sales jetzt Self-Service für KMUs mache. Da gibt es ja durchaus Dinge, wo Firmen Interesse haben, dass das korrekt in LLMs dargestellt wird. Oder man kann natürlich auch sowas machen wie, was sind die 5 besten Podcasting-Softwares? Dann hat man einen Prompt, der sicherlich in einer sortierten Liste erfolgt. Das heißt, dann geht es nicht nur darum, bin ich da drin, sondern auch an welcher Position bin ich. Aber das kommt eben, wie gesagt, immer ein bisschen drauf an, was das Ziel eigentlich ist. Und wann immer man die Möglichkeit hat, zu verstehen, wie Menschen die Probleme, die sie haben oder die Wünsche, die sie haben, beschreiben, ist das eigentlich immer so das beste Futter für die Prompts. Also was auch immer ihr an Support-Tickets habt, an aufgezeichneten Sales-Gesprächen, wenn man branchenfremd ist, so wenn man das als Agentur für einen Kunden macht, finde ich es auch immer super, sich anzuschauen, gibt es irgendwelche Konferenzen in dieser Branche und dann welche Keyword oder welche Begriffe benutzen die Menschen in ihren Vorträgen auf diesen Konferenzen, weil das werden ja genau die Themen sein, zu denen sich Menschen aus der Branche dann informieren wollen. Das heißt, wenn alle jetzt auf einer CRM-Konferenz über Agentic sprechen, dann ist wahrscheinlich Agentic ein Wort, wo Menschen im CRM-Kontext irgendwann mal nachsuchen werden oder Fragen stellen werden. Und was man sich, glaube ich, klar machen muss, ist, im SEO konnte ich mir zumindest für den Shorthead immer sehr exakt die Keywords anschauen, die Menschen exakt so bei Google eingegeben haben. Ja, es haben halt x-tausend Menschen AirPods 2 Pro bei Google eingegeben jeden Tag. Das kann ich genau tracken, weiß ich perfekt. Bei Prompts ist das ein bisschen anders, weil wenn wir drei jetzt die gleiche Frage aufschreiben, macht einer von uns vielleicht Großschreibung, der andere Kleinschreibung, der nächste setzt ein Fragezeichen ans Ende, der nächste lässt es weg. Ich mache wahrscheinlich noch einen Tippfehler. Und wenn man das jetzt mal auf 100 oder 1000 Leute, die exakt gleiche Intention haben, ne, ich möchte AirPods kaufen, da werden wahrscheinlich irgendwie so 950 verschiedene Prompts von diesen 1000 Leuten rauskommen. Und das Gute ist aber, die LLMs sind ja nicht wie die klassischen Suchmaschinen früher, dass sie einfach nennen, das exakt, was man eingegeben hat, in irgendeinem Index gesucht haben, sondern die machen ja etwas, was wir als Menschen nicht so vollständig verstehen, was aber ähnlich zu, oder einen ähnlichen Effekt zu haben scheint, wie sie verstehen den Kontext und die Intention und geben dann eine Antwort, indem sie halt das nächste Wort ziemlich erfolgreich raten. Und deshalb ist es, glaube ich, egal, ob du wortwörtlich den Prompt suchst, den gestern dein Kunde gesucht hat, weil vielleicht auch nur, weil dein Kunde das gestern wortwörtlich so bei ChatGPT eingegeben hat, heißt es ja nicht, dass es im nächsten Jahr nochmal jemand so eingibt. Das heißt, ich empfehle immer Leuten, überlege dir einen Kontext plus Thema plus Intention. Also zum Beispiel, ich bin Marketing-Mitarbeiter und ich möchte mir ein CRM für ein mittelständisches Unternehmen kaufen. Und dann schreib irgendwie 5 Prompts dazu. Da kann man übrigens auch ChatGPT oder Claude zu benutzen, wenn man so einen Rollenspielmodus anmacht. So, Schreib mir mal 10 Prompts, die du schreiben würdest, wenn du diese Intention hast. Die taggt man in irgendeiner Form und fängt die dann an zu tracken regelmäßig. Ich würde nicht versuchen, so, ich will exakt die Prompts tracken, die meine Zielgruppe trackt, weil es sind halt zu viele und die meisten sind einzigartig und man hat gar keinen Vorteil davon, sie zu tracken. Weil es eben für das LLM relativ egal ist, wenn du die Frage ein bisschen umformulierst, die Aussage ein bisschen umformulierst.
Das heißt also im Prinzip, du würdest einen oder, wie du jetzt gesagt hast, 5 Prompts zu einem gewissen Themenbereich sozusagen stellvertretend für diese gesamte Prompt-Welt, die in diesem Themenbereich dann steht, nutzen, um zu verfolgen, wie dann das, wie die eigene Marke dort dann erscheint und ob sie überhaupt erscheint und was die Konkurrenten machen. Nicht wie früher, wie du sagst, wir tracken alle 100 Keywords zu einem gewissen Thema, sondern wir tracken 5 Prompts und die sind einfach stellvertretend für ganz viele Schreibweisen, Grammatikänderungen und so weiter.
Genau, wobei ein Thema hier natürlich ein spitzes Thema ist. Also zum Beispiel, ich bin Marketing-Mitarbeiter, möchte ein CRM kaufen, ein mittelständisches Unternehmen und interessiere mich für die Agentic-Funktionalitäten des CRMs. Natürlich kann ich nicht sowas wie CRM kaufen mit 5 Prompts abdecken.
Klar.
Da gibt es wahrscheinlich erstmal sehr viele verschiedene Zielgruppen, Unternehmenstypen, die das kaufen, Sachen, die einem wichtig sind. Aber ja, grundsätzlich würde ich das so machen.
Janik, kann ich gerade noch mal kurz einhaken, bevor du, weil du hast auch fünf Fragen im Kopf, ich sehe es schon, ich spüre die bis hier.
Ganz viele.
Aber ich würde gerne noch eine reinwerfen, weil ich so auch aus meiner Zielgruppensicht so ein bisschen denke. Ich meine, ihr beide habt natürlich unterschiedliche Hintergründe, ne? Einer in einem Startup, einer ist SEO-Freelancer für große Unternehmen mit viel Umsatz. Meine Zielgruppe sind eher Solopreneure. Und da stelle ich mir dann voll oft jetzt aktuell die Frage, wie realistisch und sinnvoll ist es überhaupt, jetzt schon ein Tracking aufzusetzen für LLMs, in Anbetracht dessen, dass die Tools ja nicht ganz günstig sind. Ich meine, klar, man kann, glaube ich, bei euch mit 90 Euro oder so starten im Monat. Das geht auf jeden Fall, das kriegt man unter. Dann hat man 20 Prompts oder so, die man tracken kann, 25?
25, aber 25. Wir ändern das Pricing bald.
Okay. Aber da stelle ich mir dann eben die Frage, wenn ich jetzt ein Solopreneur bin, ich kann mir jetzt keine 200 Euro leisten pro Monat für so ein Tool, weil ich habe auch noch Ahrefs und track noch oder mit Systrix und track noch so die klassischen Keywords, ne? Wie sinnvoll und realistisch ist es dann für mich jetzt, wenn wir wirklich mich als Beispiel nehmen würden, weil ich glaube, ich meine Zielgruppe auch ganz gut repräsentieren kann, dass ich 25 Prompts nutze, um was zu tracken, weil ich habe ja so viele Themen in dem WordPress-Bereich zum Beispiel. Und jeder meiner Zielgruppenkunden und so, die haben auch in ihren Bereichen super viele Sachen. Wie realistisch ist es da überhaupt, jetzt ein Tracking aufzusetzen und wie sinnvoll? Meinst du, das macht Sinn, dass man es für so ein paar Themen macht oder eins dann komplett abdeckt? Oder wie würdest du in so einem kleinen Rahmen vorgehen?
Also in deinem Fall würde ich wahrscheinlich damit anfangen, dass ich in irgendeiner Form die Menschen, die dann meine Kunden werden, mit irgendeinem Survey oder Form, wenn sie sich registrieren oder auf Kontakt bitten oder ich weiß nicht, wie dein Funnel aussieht, sie einfach mal fragen, wo hast du von uns gehört? Und dann mal schaust, wie viele da ChatGPT reinschreiben. Das ist in einigen Bereichen schon erstaunlich viel. Ich habe mit einer Agentur vor kurzem habe ich eine Story gehört, da hat das Web Analytics hat gesagt, 0% der Leads kommen aus ChatGPT. Und dann haben sie eben an ihr Kontaktformular so eine Form angefügt, ne, wo hast du von uns gehört? 2% Perplexity, 21% ChatGPT. Das ist eben genau dieser Fall, es wurde halt im Chat eine Marke erwähnt, die haben sich die Menschen gemerkt, dann vielleicht nochmal bei Google eingegeben oder direkt in die Adresszeile, aber es gab eben keinen klickbaren Link, der getrackt wurde. Oder auch gerade so Software, die sich auch so an Freelancer, Solopreneure richtet, sowas wie ein Vercel, die haben ja auch schon 20% Sign-ups von ChatGPT vor ein paar Monaten kommuniziert. Ich würde erstmal im Schritt 1 an deiner Stelle feststellen, wie viel Prozent dessen, was so reinkommt, kommt eigentlich von ChatGPT. Und da ist selbstinformierte Aussage der Menschen, die sich anmelden, wahrscheinlich besser als Web Analytics. Und dann hast du einen Prozentwert. Und dann würde ich mir überlegen, wie viel gebe ich aktuell für SEO-Tools aus und wie viel sollte ich vielleicht für GEO oder AI-Visibility oder wie auch immer man es nennt, Tools ausgeben. Und wenn da halt rauskommt, es ist nur 1%, dann ist vielleicht nicht genug Budget für ein Tool da. Und wenn da rauskommt 20%, dann würde ich auf jeden Fall überlegen, brauche ich Systrix und Ahrefs und vielleicht noch was anderes für SEO oder gebe ich eines dieser Tools weg oder fahre eines der Tools runter, um mich mit LLM-Tracking zu beschäftigen. Es gibt natürlich ein Problem bei dieser Umfrage, mit dem Umfrageansatz. Wenn deine Wettbewerber sichtbar sind, aber du nicht, dann wirst du ja in deiner Umfrage immer merken, ja, kommt fast niemand. Das heißt, auch wenn das auf Null geht, muss man sich dann vielleicht nochmal anschauen, wie sieht's eigentlich aus, wenn ich so typische Prompts eingebe, tauche ich dann auf oder tauchen dann irgendwie 5 Wettbewerber auf, aber ich nicht. Mhm. Aber wenn man in den Prompt-Antworten auftaucht, auch gerade wenn man mal nicht im eigenen Account eingeloggt ist, wo die Ergebnisse vielleicht massiv durch die eigene Story beeinflusst sind, dann ist, glaube ich, dieser Umfrageansatz ziemlich valide, um mal so ein erstes Benchmark zu bekommen.
Ja, voll die gute Idee, dann eine Vorqualifizierung erstmal zu machen und auch zu sehen, wie sinnvoll es ist, Ressourcen da reinzustecken und wie viele Ressourcen. Würdest du denn dann, und das ist wieder eher eine allgemeine Frage, wenn man jetzt sagt, wir haben hier irgendwie 25 Prompts, die wir tracken können oder 100, würdest du dann eher sehr detailliert mehrere Prompts für ein Thema tracken oder eher breiter werden und lieber weniger Prompts, dafür mehr Themen?
Also das Problem ist immer, wenn man so 25 Prompts zu 25 verschiedenen Themen trackt, dann ist es immer ganz schwierig, da wirklich viele Insights rauszuziehen. Ich würde wahrscheinlich 5 Themen mir nehmen und dazu jeweils 5 Prompts tracken. Oder zumindest irgendwie so 3 Prompts pro Thema. Weil wo es am Ende ja spannend wird, ist, wenn du irgendein Subthema mit einem Tag versiehst und dann einzelne Tags vergleichst, Ich finde, wenn man einzelne Prompt-Ergebnisse vergleicht, das ist immer, also eigentlich musst du den Prompt einen Monat laufen lassen, jeden Tag, damit du da statistische Signifikanz erreichst, weil sich ja die, es gibt ja eine gewisse Randomness in diesen Antworten. Das heißt, ein Chat, also eine Prompt-Antwort, ist null aussagekräftig. Es kann kompletter Ausreißer sein. Und deswegen, wenn man dann zumindest 3 Prompts pro Thema hat, das eine Woche laufen lässt, hat man 3x7 Chats. Damit kann man schon ein bisschen in Richtung statistische Signifikanz gehen, damit kann man was anfangen. Ansonsten hast du dann einfach nur, sobald du auf einen Prompt runtergehst, hast du immer Charts, die entweder von 0% oder auf 100% springen, so den ganzen Tag. Ich würde wirklich immer dann mehrere Prompts nehmen. Man kann ja in den einzelnen Prompts noch irgendwelche Details einfügen, aber ich würde mir zumindest so einen Oberbegriff nehmen, also, keine Ahnung, WordPress-Templates für Zahnarztpraxen, WordPress-Template für Zigarettenshops, keine Ahnung, was da so die großen Themen sind. Dass man da zumindest dann so ein bisschen aggregierte Daten hat und ein bisschen mehr statistische Signifikanz hat. Also es ist ja so, wie wenn du im SEO sagst, ich tracke jetzt für meinen Online-Shop, der alles verkauft, ein Keyword aus dem Möbelbereich, ein Keyword aus dem Handybereich und ein Keyword aus dem Fernseherbereich. Da kannst du halt dann auch nicht wirklich ablesen, wie sichtbar bist du in dieser Kategorie.
Ja, macht sehr viel Sinn. So, Yannick, sorry, du hast deine 47 Fragen hoffentlich dir gemerkt.
Ja, alles gut. Und zwar hatte ich noch eine Frage gerade zum Thema Prompt-Setup. Ne, du hattest schon gesagt, Kundendaten, Supportdaten, was ich natürlich auch ehrlicherweise immer meinen Kunden empfehle. Und wir das auch zusammen schon gemacht haben, ich mit meinen Kunden. Ich habe so ein bisschen so eine Art Mini-Workflow entwickelt, wo ich sage, okay, ich würde gerne eigentlich so ein bisschen den Funnel abdecken mit den Prompts, ne? So ein bisschen Top-Funnel-mäßig, was ist XY, beziehungsweise zum Beispiel, was kostet XY, geht so ein bisschen in den Mid-Funnel rein, dann wirklich klar Mid- und Bottom-Funnel, dass ich da praktisch die, ich weiß, viele sehen das auch nicht so, dass Customer Journey ist oder eine User Journey ist selten linear, aber dass ich halt so ein bisschen dieses typische Customer Journey abdecke von der ersten Informationssuche bis dann, okay, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt weiß ich, was ich brauche, wie du vorhin gesagt hast mit dem Gravelbike. Am Anfang weiß ich vielleicht gar nicht wirklich, was ein Gravelbike ist. Und dann merke ich so im Rahmen der Journey, hey, ein Gravelbike ist eigentlich genau das, was ich brauche. So anhand der Features, die das hat und der Eigenschaften, die so ein Gravelbike hat, merke ich dann schnell, okay, ich brauche eigentlich ein Gravelbike. Und dann gehe ich vielleicht nochmal rein und sag, okay, welche Gravelbikes sind denn die besten, ne? Oder wo kann ich denn am besten ein Gravelbike kaufen? Was sind so die besten bisschen Shops oder Anbieter? Würdest du sagen, dieser Workflow, weil es mich auch selber interessiert natürlich, macht Sinn? Man sollte das prinzipiell auch so machen? Oder sagst du, kann man machen, aber du hast vielleicht einen anderen Ansatz, der sinnvoller ist, wo man deutlich, ja, mit weniger Aufwand schon ähnliche Sichtbarkeits-Tracking-Ergebnisse stellen kann.
Ist total sinnvoll für so 90% aller Unternehmen, würde ich sagen. Okay. Empfehle ich Kunden auch immer, überlegt euch euren Funnel und am besten sogar fangt an mit Problem-Aware, also nutze ich noch gar nicht wissen, ich brauche ein Fahrrad, sondern ich will von A nach B kommen. Da kann man ja auch manchmal schon spannende Content-Pieces für erstellen über Content-Marketing. Dann eben Nutzer, die lösungsaware sind, also ich brauche ein Fahrrad und dann eben hin zu Vergleich verschiedener Marken, Vergleich verschiedener Fahrradtypen bis hin diese Marke, was sind denn Erfahrungen, was sind Testberichte dieser Marke und dann eben, wo kann ich diese Marke kaufen, ja, empfehle ich auch immer und hat teilweise sehr, sehr, also zeigt oft sehr, sehr interessante Insights, gerade wenn man sehr weit oben im Funnel ist, das sind viele Marken, so gerade so, wenn Nutzer noch gar nicht wissen, was ist eigentlich die Lösung für mein Problem? Sind viele Marken komplett unsichtbar? Und wenn da aber eine Marke schon sichtbar ist, hat die einen enormen Vorteil natürlich. Ich würde so einen Ansatz nicht für alle Marken fahren. Also zum Beispiel für, ich war ja lange bei einem großen Preisvergleich. Also da war mir alles komplett egal, was nicht absolut bottom of the funnel ist. Weil auch mit iPhone 15 kaufen und Co. Kannst du 100.000 von Klicks in Summe am Tag von Google bekommen. Das wäre wahrscheinlich eher abschreckend gewesen, wenn wir jetzt noch 1 Million Landingpages mit eher informativem Content gebaut hätten. Aber ja, für einen Großteil aller Marken, insbesondere die eigene Produkte oder Services verkaufen, macht so ein Funnel-Tagging total Sinn. Und würde ich auch im SEO schon genauso machen und empfehle ich auch seit vielen Jahren für SEO. Da fand ich immer ganz interessant, sich dann auch mal die SERP-Features anzugucken pro Funnel, weil du oft oben im Funnel viel mehr Bilder und Videos hast. Wenn du weiter unten im Funnel bist, hast du dann fast gar keine Videos mehr. Das ist ja auch sehr interessant, so um eine Content-Strategie zum Beispiel zu planen, weil es ja durchaus auch Unternehmen gibt, die denken, okay, wir produzieren jetzt 100 Videos dieses Jahr, 25 Top-of-Funnel, 25 Bottom-of-Funnel, 50 in die Mitte. Aber vielleicht hat man sich die 25 Bottom-of-Funnel auch sparen können, weil die Nutzer dort eh nicht mehr nach Videoinhalten suchen und Zeit haben, sich in 5 Minuten Video anzugucken, sondern zack, 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 die Fakten haben wollen für die finale Entscheidung. Und da ist Google über die SERP-Features ein sehr guter Proxy, welche Content-Formate Menschen anklicken. Weil wenn für meine Bottom-of-Funnel-Keywords alle Videos anklicken würden, dann wird auch YouTube wieder ranken und Google wird so eine Videobox anzeigen. Und da kann man, glaube ich, relativ viel draus ablesen aus diesen Google SERP Features, wenn man ein richtig, richtig gut getaggtes Keyword-Set hat, wo auch Funnel-Stages drin sind.
Cool, sehr interessant. Das Spannende ist, ich habe nämlich vorhin auf Vorbereitung auf die Folge lustigerweise auch einen Chat getriggert mit, was ist ein Gravelbike und worauf muss ich dabei achten oder worauf was gibt's dabei zu beachten? Und dann hat mir erstmal ChatGPT, ich habe es, ich weiß nicht, wie krass aussagekräftig es dann ist, ich habe es in einem Inkognito-Chat sozusagen getriggert. Und ChatGPT hat mir erstmal ganz viele Eigenschaften genannt, was ein Gravelbike ist, worauf ich dabei achten sollte, ne? Das ist, wenn ich mehr Straße fahren will oder doch mehr Gelände, Material, Aluminium, Carbon oder sogar Titan oder so, was die jeweiligen Vorteile, Nachteile sind, Schaltung, Bremsen. Kein einziger Link. Hat mir dann aber am Ende der Antwort den Tipp gegeben, ich kann dir im nächsten Schritt auch eine Kaufberatung zusammenstellen. Ne? Wenn du irgendwie planst, was zu kaufen mit Tipps und Vergleichen und was Zubehör ich noch brauche und so weiter und so fort. Also wirklich so einen typischen Kaufratgeber. Ich habe dann gesagt, ja, bitte, stell mir mal eine Kaufberatung zusammen. Und es war sehr kompakt, sehr übersichtlich, aber da wurden tatsächlich sehr, sehr viele, man würde dann sagen, jetzt Top-Funnel-Ratgeber verlinkt, mit einem expliziten Link, wurde auch teilweise explizit die Marke genannt, plus Link, plus Verlinkung, also zum Beispiel Fahrrad XXL sehr, sehr viel, Lucky Bike kannte ich jetzt nicht, aber es wurde sehr, sehr viel Fahrrad XXL genannt und die hatten aber oder haben einen mega, meiner Meinung nach mega guten, mega übersichtlichen und auch qualitativ, finde ich, hochwertigen Ratgeber zum Thema was ist ein Gravelbike, ne, Einsteigerguide und Kaufberatung und die haben dann wirklich so erstmal kurz, ne, was ist ein Gravelbike und geben dann wirklich sehr, sehr gute und sehr, sehr hilfreiche Tipps, worauf man beim Kauf achten muss, wenn man was haben will und wenn man das so fahren will und da so fahren will, welche Sachen man sich, auch welches Zubehör man sich dazu nehmen kann oder nehmen sollte, je nachdem, für welchen Einsatzzweck man das haben will. Und das hat ja mir schon auch gezeigt, Top-Funnel-Content bringt ja schon irgendwie aktuell jedenfalls schon noch deutlich was. Das führt mich so zu der nächsten Frage. Wie siehst denn du eigentlich so das Thema Top-Funnel-Content, allgemein so informative Ratgeber für die KI-Sichtbarkeit, aber auch für die Performance, ne, in KI-Systemen? Bist du der Meinung, Ratgeber, ja gut, ne, die KI frisst sozusagen alles auf, ne, das hört man ja immer wieder, ja, die KI frisst den kompletten Top-Funnel auf, brauchst gar keinen Content mehr erstellen. Oder bist du schon noch der Meinung, Ratgeber sind sozusagen absolute Basics oder absolute Basis, um überhaupt genannt zu werden in der KI-Suche? Was ist so dein Standpunkt da?
Ja, ich bin da ein bisschen zögerlich. Ich würde heute kein Ratgeberprojekt mehr starten. Wenn man sich mal anguckt, wie so Ratgeber-Content geschrieben wird, ist das ja meistens sehr hoher AI-Anteil schon in der Content-Erstellung. Und es macht langfristig eigentlich keinen Sinn, dass Google und ChatGPT und Perplexity primär AI-geschriebene Texte crawlen, indexieren und referenzieren, sondern irgendwann können sie es einfach selber on the fly erstellen. Ich glaube, wenn man Produkte testet, die aufwendig zu testen sind, wenn man dann Ratgeber gibt, die wirklich Praxiserfahrung erfordern und wenn man das sehr hochwertig macht und auch echte menschliche Expertenstimmen da reinbringt, dann kann man, glaube ich, super hochwertige Contents erzeugen, die auch langfristig für LLMs relevant sind. Das große Problem, was ich da sehe, ist, wenn du jetzt den guten Guide schreibst mit echten Experten, ich kann wahrscheinlich mit AI und ausgedachten Experten einen genauso guten erstellen in vielen Themenbereichen, der von außen auch genauso aussieht. Und ich kann mich noch daran erinnern, in meiner Idealo-Zeit haben wir so längere Zeit einen so einen Spam-Online-Shop beobachtet, der wirklich teilweise für Regenmantel und Taschenlampe bei Google so in den Top 3 war. Die haben extrem viel Wert gelegt auf, das sind unsere Teststandards, hier ist unser Team. Aber das war alles 100% ausgedacht. Also wenn man sich das Layout angeguckt hat, hättest du gedacht, jemand hat die Google Quality Rater Guidelines genommen zu EEAT, hat so den perfekten Shop gebaut mit Ratgeber und menschlichen Tests und allem, war aber alles fake. Die haben aber so ein halbes Jahr lang echt gut gerankt, also haben uns auch Keyword Rankings weggenommen. Irgendwann waren sie dann weg auf null. Und ich glaube trotzdem langfristig daran, es muss irgendwie so sein, dass sich verifizierbar menschliche Texte irgendwie noch lohnen als Quelle für viele Themen. Aber mir ist noch nicht klar, wie diese echt menschliche Verifikation aussehen wird. Deswegen, ich wäre sehr zögerlich mit so Ratgeberinhalten aktuell. Natürlich ist es so, man kriegt da aktuell Links, man kriegt da auch ein bisschen Traffic. Aktuell ja über Google auch noch relevant Traffic. Ist aber die Frage, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickelt. Ich glaube eigentlich, dass für die meisten Themen so LLM-basierte Such- und Antwortmaschinen uns die Antwort einfach zusammenfassen werden. Das ist auch das, was ich als Konsument möchte. Aber es wird eine Nische geben für diese verifiziert menschlichen Inhalte. Aber wie die aussehen werden genau, kann ich mir noch nicht vorstellen. Ich würde jetzt meinen Ratgeber nicht wegschmeißen, wenn ich einen hätte. Ich würde aber immer, wenn ich investiere, mir sehr genau angucken, wie schnell habe ich einen Return of Investment. Und wenn ich jetzt davon ausgehen muss, ich mache eigentlich erst über die nächsten 3 Jahre, kriege ich das Geld wieder zurück, was ich für den Ratgeber reinstecke, dann würde ich es mir sehr, sehr genau überlegen. Oder ich persönlich würde es einfach nicht machen. Ich würde nur Sachen machen, wo ich innerhalb von 12 Monaten positiven Return on Investment habe. Einfach, weil ich so viel Angst hätte, dass sich die Suchlandschaft nochmal ändert, das Suchverhalten ändert. Ja, und langfristig sind transaktionale Inhalte wahrscheinlich eher das, wo LLMs externe Partner brauchen als informative Inhalte.
Beim E-Commerce ist es ja ganz klar, jetzt stelle ich mal so ein bisschen fiese Frage, wenn ich jetzt, ich bin jetzt ein B2B, entweder Dienstleister oder Softwareanbieter, ne, oder habe jetzt irgendwas im B2B-Bereich, wo ich vielleicht jetzt nicht so einen sehr dynamischen Online-Shop in der Hinterhand habe, wie gehe ich das Thema Content denn an in Zeiten von KI und gerade auch für KI-Sichtbarkeit, für KI-Performance, wenn ich auch da mehr Performance erreichen möchte, auch vielleicht dann Umsatz generieren will über KI, ne, wenn dann die Leute auf mich klicken oder dann dementsprechend dann über meine Leistungen stolpern oder über meine Brand stolpern. Was würdest du denn da allgemein empfehlen, wenn ich dich jetzt festnageln würde? Was sollte ich da jetzt priorisieren so zum Thema Content? Also früher hat man dann gesagt, okay, erstell Ratgeberinhalte, mach ein bisschen Mid-Funnel, mach Bottom-Funnel, ne, so Produktvergleiche, Softwarevergleiche und so weiter und so fort. Use Cases, Landingpages, Feature-Seiten von der Software. Was würdest du jetzt, was wäre deine Top-Maßnahme oder deine Top-Strategie eher, wie ich das Thema Content allgemein behandeln sollte in Zukunft?
Also, wenn wir es nur aus dieser AI-Sichtbarkeitsbrille sehen, sind wir wieder bei diesen Listicles. Mhm. Wenn wir das Ganze holistisch sehen, würde ich die Inhalte erstellen, die für meine Zielgruppe sinnvoll sind. Das ist garantiert oft eine Erklärung, welche Features ich habe. Das ist sicherlich auch oft so eine Use-Case-Erklärung. Dafür kann man uns in dieser Branche nutzen, dafür kann man uns in dieser Branche nutzen. Das wird ein Help-Center sein und das werden auch Guides sein und vielleicht auch manchmal inspirative Inhalte. Ich würde die nicht erstellen unter diesem Gesichtspunkt, wie gut sind die für AI-Search. Ich würde mir auch immer überlegen, ist dieser Inhalt so geil, dass der Unternehmensgründer den auf seinem LinkedIn-Feed teilt und wenn er das tut, wird er da viele Reaktionen bekommen. Werden Leute, die nicht in diesem Unternehmen arbeiten, diesen Artikel vielleicht auch auf LinkedIn oder X teilen, weil er so gut ist? Ist das ein Content-Piece, das vielleicht in Zukunft nochmal von irgendeinem Blogger oder Journalisten referenziert wird? Und also ich würde so User-First denken bei der Content-Strategie und mich nicht zu viel darauf fokussieren, was funktioniert heute in der AI-Search. Weil wenn wir das machen, dann machen wir einfach 50 Listicles am Tag, die AI generiert sind und sagen, wir sind die geilste Lösung.
Aber ich höre schon raus, also du würdest jetzt nicht sagen, okay, man muss kein Content mehr erstellen, wir sollten jetzt nur noch uns fokussieren, irgendwie irgendwo platziert zu werden oder digitale PR zu machen, ohne dass wir selber Content erstellen. Weil ich meine, klar, wenn du SEOs fragst oder SEO-Agenturen, ist halt immer so ein bisschen, man muss auch ehrlich dazu sagen, so ein Interessenskonflikt, die werden dir natürlich verkaufen, wir müssen weiterhin Content erstellen, Content bleibt die absolute wichtige Basis, klar, sie verkaufen Content, ne, wenn man dann Leute fragt, die vielleicht etwas bisschen weiter weg vom Thema Content stehen und die damit nicht unmittelbar ihr Geld verdienen, die sagen dann eher, ja gut, nee, macht vielleicht jetzt nicht mehr so wirklich Sinn, aber ich höre schon bei dir auch raus, Content, wenn der gut aufbereitet ist, wenn er eine gewissen Aufbau ausweist, wenn eine gute Strategie dahinter ist, User First, dann macht das schon noch Sinn.
Genau, wir waren jetzt beim Case B2B SaaS. Ja. Da macht das, glaube ich, definitiv Sinn. Grundsätzlich bin ich aber schon seit Jahren, glaube ich, weniger bullish als andere SEOs, dass irgendwie jedes Unternehmen einen Blog bräuchte. Mhm. Ich glaube, viele Unternehmen brauchen nicht so eine dauerhaften Content-Kanal, also irgendwie eine Autowerkstatt, die braucht halt ihre 5 Landingpages und dann ist auch gut. Also da braucht man nicht dieses Blog. Es gibt ja eine ganze Riege von SEO-Dienstleistern, die nichts anderes können, ehrlich gesagt, außer wir machen ein bisschen On-Page-Optimierung und Link-Building und dann bauen wir halt einen Blog auf, damit wir dauerhaft irgendwas machen können. Ich glaube, dass das bei ganz vielen Marken komplette Zeitverschwendung ist und teilweise sogar eher schlecht für die SEO-Performance. Weil wenn du eine Autowerkstatt bist und 5 Seiten zu deinen Dienstleistungen hast und dann 500 zu, wie man Reifenwechsel macht und wie man dieses oder jenes macht, dann hast du vielleicht ganz viel Domain Authority. Du sendest aber eigentlich an Google und an jeden anderen das Signal, ich bin eine Content-Website und nicht, ich bin eine transaktionale Website, die das Problem löst, dass jemand eine Autowerkstatt sucht. Deswegen wäre ich bei sowas immer vorsichtig und bin da auch schon länger kritisch und halte auch zum Beispiel im E-Commerce-Bereich eher wenig von zu viel redaktionellen Inhalten. Ich glaube, das ist oft dadurch getrieben, dass viele Leute einfach genau das gut können, Blogs aufbauen und Blogs optimieren. Das ist halt einfacher, als sich darüber Gedanken zu machen, wie kriege ich jetzt mehr Content auf 1 Million Produkte oder wie kriege ich jetzt für 500.000 Fashion-Produkte den Title-Tag 1% besser. Und dann wird immer zu solchen Maßnahmen gegriffen.
Also das finde ich gut, dass du das auch nochmal sagst und dass wir das auch nochmal in der Deutlichkeit hören von dir, weil ich, Jonas weiß es, kennt es, ich habe es mit ihm auch schon mehrmals gehabt, ich hatte teilweise immer wieder Kundenprojekte, wo wir halt wirklich 1,5, 2 Jahre nichts anderes gemacht haben, als an Kategorien gearbeitet haben, wie sind die besser strukturiert, wie können wir die Website besser aufbauen, wie finden sich Kunden besser zurecht in unserem Online-Shop, und ich habe den Kunden dann damals gesagt, den Blog, ihr habt ein bisschen was, aber ich würde das erstmal komplett links liegen lassen, weil das nicht das ist, womit wir dann unser Geld verdienen, das uns dann auch wirklich hilft. Und ich habe es immer wieder gesehen und ich habe auch jetzt aktuell ein Kundenprojekt, das super gut in KIs genannt wird und wir ehrlicherweise auch mit Peak AI tracken und wir da immer wieder referenziert werden und genannt werden, wenn es um die besten so und so Produkte oder wie auch immer, und wir haben keinen einzigen Ratgeber-Content auf der Website oder im Online-Shop. Wir haben keinen einzigen Ratgeberbeitrag, wir haben gar keinen Ratgeberbereich und schaffen es trotzdem, nachweislich auch mittlerweile in KI gut zu performen oder relativ gut im Vergleich zum Wettbewerb zu performen. Man muss ja das auch immer im Vergleich zum Wettbewerb sehen. Gibt's ja im KI-Bereich, macht absolut nicht vielleicht immer Sinn, sondern man muss es immer in Relation setzen. Und nach wie vor wachsen wir aber auch im Bereich Organic Search, klassische Suche, nach wie vor, ne, ohne einen einzigen Ratgeberinhalt.
Ja, also das in meinen 5 Jahren bei Idealo habe ich das auch genauso gehandhabt. Der Fokus war auf Produkt- und Kategorieseiten, nicht auf dem Blog. Das Blog ist ein Content-Marketing-Instrument, aber nicht der Traffic-Bringer.
Kann aber natürlich, gibt es auch natürlich Branchen oder Unternehmen, wo das dann natürlich auch Sinn macht. Muss man auch nochmal dazu sagen, meiner Meinung nach.
Genau.
Also ich habe auch ein Kundenprojekt, da erstellen wir tatsächlich immer noch viele Ratgeberinhalte und wir kriegen tatsächlich auch über diese Ratgeberinhalte kontinuierlich Leads, auch mittlerweile über KI. Weil wir es entweder über den Referrer tracken können oder weil die Leute dann auch in dem Kontaktformular, wenn sie dann den nächsten Step gehen, auch nochmal angeben, wir haben dich über KI gefunden und wir konnten dann auch zum Beispiel mit Clarity dann prüfen, dass der Funnel dann tatsächlich auch über diesen Ratgeberbeitrag gekommen ist. Also das muss man dazu sagen. So.
Ja, kann ich auch Kann ich auch unterstreichen. Bei mir funktioniert es auch noch. Ich meine, ich bin jetzt definitiv kein SaaS-Unternehmen oder E-Com-Store, ne? Aber es hören ja bestimmt auch mal so ein paar Solopreneure zu oder Coaches oder sowas. Da gibt es definitiv Bereiche, finde ich, wo Stand jetzt Ratgeber immer noch gut funktionieren. Vor allen Dingen, wenn man natürlich auch schon ein bisschen länger im Geschäft ist und hochwertigen Content erstellt. Und ich würde jetzt auch, also ich würde voll mit dir mitgehen, Malte, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, wenn ich jetzt starten würde mit dem Business, das ich habe, würde ich nicht mehr mit dem Content starten, wie ich das damals gemacht habe. Also ich meine, ich habe vor 10 Jahren oder so damit angefangen und jetzt so einen großen Stamm aufgebaut mit Content und baue den immer weiter aus. Das funktioniert auch jetzt noch und ich glaube auch nicht, dass das in den nächsten 2, 3 Jahren untergeht. Es wird sich verändern, es wird sich vielleicht reduzieren, aber ich glaube schon, dass es auch nach wie vor funktionieren kann, je nach Branche. Lass uns mal zum Ende kommen. Ich glaube, wir sind jetzt fast bei einer Stunde schon. Ab jetzt kann eh keiner mehr irgendwelche neuen Infos aufnehmen. Meistens ist man ja irgendwann mal gesättigt. Erstmal vielen Dank, Malte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Für mich war es, und ich denke, ich spreche auch für Yannick, auch für uns super informativ, nicht nur für unsere Zuhörer. Ja, ja. Auch ich habe schon wieder 17 To-Dos mir im Kopf notiert, die ich jetzt umsetzen kann bei mir. Zum Abschluss, gibt's irgendwas, was du denkst, was wir dich irgendwie hätten fragen sollen oder irgendwas Wichtiges, was du gerne mitgeben möchtest unseren Zuhörern? Egal in welcher Richtung.
Ich glaube, ihr habt die wichtigen Sachen gefragt, die relevant sind.
Na, das ist ja super. Guck mal, Yannick, wir haben's gut gemacht und obwohl wir uns kaum vorbereitet haben, wie üblich.
Ach komm, wir haben uns schon vorbereitet, so ist es nicht. Ich habe tatsächlich noch so eine kleine letzte Frage. Ich weiß nicht, ob du mir die beantworten darfst, kannst, aber so einen kleinen Ausblick bei euch, bei Peak, ne, so. Was habt denn ihr noch so mit dem Tool vor? Darfst du schon darüber was erzählen? Du meinst, es gibt noch ein paar Sachen, die schon in der Mache sind, die angedacht sind. Es ist ja kein Geheimnis, das wissen die Zuhörer mittlerweile, glaube ich. Wir hatten es in der einen oder anderen Folge schon erwähnt. Ich bin ja mittlerweile Heavy User, was Peak AI angeht. Ich nutze es jeden Tag, ich schaue jeden Tag rein, ob das Sinn macht oder nicht. Habe das bei verschiedenen Projekten im Einsatz, also bei verschiedenen Kundenprojekten und ich arbeite sehr, sehr gerne, habe auch andere Tools ehrlicherweise getestet. Bin irgendwie bei euch mit der ganzen UX und der Usability hängen geblieben. Willst du noch irgendwie so ein bisschen was zu Peak AI sagen, was so euch auszeichnet und wo es dann vielleicht auch in Zukunft hingeht?
Genau, also was uns, glaube ich, auszeichnet, dass wir sehr viel Wert auf Datenqualität legen, also wirklich das Verhalten von Menschen simulieren, die diese LLMs benutzen, nicht einfach nur eine Massenabfrage auf der API machen, wo man oft leicht andere Ergebnisse bekommt. Wir trennen sehr sauber zwischen, was ist eine Brand-Menschen, was ist eine Quelle. Da gibt es viele Tools, die es so ein bisschen vermischen oder nur eins davon machen. Und wir legen einfach sehr viel Wert darauf, dass die UX sich gut anfühlt, gut aussieht, die Software snappy ist, schnell, stecken da sehr viel Zeit rein. Aktuell arbeiten wir an einer ganzen Reihe von Sachen. Also wenn du Heavy User bist, dann wirst du bald mehr Filter und Suchfunktionen finden, zum Beispiel auf der Liste der Quellen. Nice. Weil wenn wir dir irgendwie 3000 Quell-URLs anzeigen, wäre es ja schon geil, wenn du da auch noch eine Suchfunktion hättest und filtern könntest nach dem, zeig mir jetzt nur Listicles an oder zeig mir jetzt nur Produktseiten an. Dann startet tatsächlich, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, startet jetzt gerade unser Test der API, also dass wir dir den ersten Kunden unsere API zur Verfügung stellen, dass wir, glaube ich, nochmal einige Kunden sehr glücklich machen. Und so das nächste richtig fette Ding, was kommt, ist, dass wir Recommendations geben, also basierend auf den bei uns getrackten Prompts und den Quellen, die wir sehen und Antworten, dann ganz konkret sagen, für dieses Themenbereich sind diese 3 Nachrichtenwebseiten eine Top-Quelle. Versuch mal hier über digitale PR reinzukommen oder diese 3 Subreddits werden immer wieder zitiert oder LinkedIn Pulse ist eine relevante Quelle, überzeugt deinen CEO, einen LinkedIn Pulse Newsletter zu starten. Oder wenn es eben Instagram und TikTok und YouTube sind, dann arbeite vielleicht mit Influencern zusammen und bring die dazu, diese 3 Begriffe in ihren Videotiteln zu erwähnen. Da sind wir aktuell noch in einem internen Test. Wir wollen das gut machen, nicht so. Ich habe jetzt gerade sehr stumpfe Empfehlungen genannt. Wir wollen auch noch ein paar mehr Advanced geben. Deswegen kann ich noch nicht versprechen, wann das kommt, aber das ist sowas, wir intern gerade ausrollen und testen. Genau, das sind so einige der Sachen, die gerade kommen.
Klingt richtig nützlich.
Cool.
Richtig gut.
Ist es auch.
Ja. Das glaube ich.
Wir müssen dazu sagen, es ist unbezahlte Werbung, ne, die Folge heute. Also, wir haben jetzt nichts von euch bekommen oder so, aber ich bin tatsächlich überzeugt von eurem Tool. Das muss ich wirklich ehrlich dazu sagen. Ich mache ungern Werbung für andere Unternehmen oder Softwares, wenn ich jetzt nicht überzeugt bin, gleich gar nicht. Und ähnlich wie bei Atreus, wo wir bisher immer sehr, sehr viel damit gearbeitet haben, auch nach wie vor natürlich damit arbeiten, Jonas und ich. Genauso ist es jetzt bei Peak, ne? Ich habe mir verschiedene Tools angeschaut und bin, wie gesagt, bei euch hängen geblieben. Deswegen finde ich cool, was ihr da bisher aufgebaut habt. Auch die Gründer und das Team, das Founder-Team und auch dann mittlerweile mit dir, ne, der das Ganze wahrscheinlich dann auch nochmal deutlich, deutlich krasser vorantreibt mit dem ganzen Team. Deswegen freue ich mich, was da noch kommt, und ich bin echt gespannt, was ihr da noch auf die Beine stellt mit Peak.
Darfst gespannt sein, kommt noch mehr.
Sehr cool.
Wo sollen die Leute dir denn folgen? Auf LinkedIn am besten?
Genau, mir auf LinkedIn folgen. Ich spreche aktuell primär über Sichtbarkeit in AI-Systemen. Da ist LinkedIn der beste Kanal. Und wer irgendwie PeakAI ausprobieren will, kann auf peec.ai gehen und sich entweder eine Demo geben lassen oder einfach eine kostenlose 7-Tage-Trial ausprobieren.
Ja, super. Verlinken wir natürlich auch alles in den Shownotes, ist ja klar. Klickt da auf jeden Fall mal drauf. Es ist auf jeden Fall, wenn du es noch nicht gemacht hast, lieber Zuhörer, jetzt der Zeitpunkt, dass du dich damit auseinandersetzen solltest, mit Tracking von LLMs und KIs. Und in den letzten Folgen hast du ja auch schon viel gehört. Und du wirst auch in den nächsten Folgen noch sehr viel zu diesem Thema hören, weil ich glaube, es wird uns nicht loslassen in der Branche.
Das wird uns leider nicht loslassen.
Drumherum kommen. Es wird das Jahr der LLMs und KIs. Anders geht es halt nicht. Ja, vielen Dank, Malte. Wie gesagt, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr informativ für mich, für Yannick bestimmt, für unsere Zuhörer auf jeden Fall auch. Und danke für deine Zeit. Gerne wieder von uns aus.
Sehr gerne.
Danke für die Einladung.
Gerne. Ja, gerne. Und dann wünsche ich dir einen schönen Tag und allen Zuhörern wie üblich natürlich, abonnieren, die 5 Sterne. Die 5 Sterne heute gehen natürlich nicht an Yannick und mich, die gehen ja an Malte. Deswegen zeigt ihr mal eure Liebe, bitte. Und hinterlasst ganz viele 5-Sterne-Bewertungen. Vielen Dank. Dann wünsche ich euch zwei einen schönen Tag und allen Zuhörern natürlich auch. Bis bald.
Auch von mir. Ciao, ciao.